Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Okay, das ist richtig schön, hier vor einem vollen Saal zu stehen und Gas zu geben heute Morgen. Das finde ich richtig stark. Ich freue mich sehr und es ist für mich ein Privileg, hier an deiner Taufe mitzumachen, Jastan. Das finde ich super. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier in der Gemeinde in den letzten Jahren jemand so lange auf seine Taufe gewartet hat. Ich weiß, dass Jastan schon seit anderthalb Jahren immer wieder fragt, ich möchte mich gerne taufen lassen, und du hast die erste Taufe gesehen, dann die zweite Taufe und immer wieder gefragt, ich möchte mich gerne taufen lassen. Und wir haben das ja hier echt sehr ernst genommen. Manuel, du weißt, wie oft der Jastan da gewesen ist und gefragt hat, und heute ist es soweit. Und du bist sogar der Einzige, der sich taufen lässt heute, also ist das ganz besonders, ne? Ich will am Anfang eine kurze Geschichte erzählen, Jastan, wo du mich wirklich begeistert hast. Wir haben seit einigen Jahren so eine Tradition bei Herzwerk, bei dem Orientierungsjahr, was ich verantworte in Forum Wiedenest, ein Triathlon, den wir gestalten, also Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen, so richtig ordentlich schwitzen und dann irgendwann am Ziel ankommen. Und du hast dich nicht bei dem letzten, da warst du schon Bademeister, im Freibad, sondern beim vorletzten auch angemeldet. Und wir haben dann am Anfang so die ganzen Athleten oder möchte gerne Athleten zusammengerufen und die ganze Strecke erklärt. Und ich war mir, als du dabei warst mit deinem Fahrrad, ganz unsicher, ob du das verstanden hast, ob du den Weg verstanden hast. Ne? Wir haben gesagt, du fahr nach Bergneustadt, am Kreisverkehr links, auf die Fahrradtrasse und hoch. Und du sahst so aus, als wenn du es nicht verstanden hattest. Ne? Und ich wusste es aber nicht ganz genau. Also auf jeden Fall kam dann der Startschuss, der Bürgermeister hat den damals gemacht. Jas dann aufs Fahrrad und gib ihm. Bergneustadt, Kreisverkehr, immer geradeaus weiter, der Schlag. Und du bist immer weitergefahren. Und nachher irgendwann hast du doch gemerkt, den richtigen Weg zu finden. Das weiß ich noch, das war super. Das war ein Erlebnis mit dir, Jastan, fand ich toll. Und ich liebe es auch, wenn Menschen aus anderen Kulturen hier hinkommen. Chosha Maidi, der EFG Wiedenest, ne? Herzlich willkommen. Gerade Menschen aus dem persischen Hintergrund, Iran, Afghanistan. Ich empfinde das als ein Riesenprivileg. Seit 5 Jahren fahre ich regelmäßig nach Athen. Wir arbeiten dort unter Flüchtlingen, hauptsächlich auch unter Persisch Sprechenden. Viele aus Afghanistan, etliche aus dem Iran. Und da ist richtig, da passiert richtig was. Viele, viele, viele Menschen haben ein offenes Herz, fragen, was ist mit dem christlichen Glauben los? Und erleben Menschen, die Jesus kennen, mit Jesus leben. Und das entfacht ganz viel im eigenen Leben. Ja? Und du gehörst auch mit dazu, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, wenn man einen Taufgottesdienst hier gestaltet, Was ist so die Situation von vielen von euch oder vielleicht von dir, wenn du hier sitzt? Ich frage mich manchmal, wenn ich hier sitze und überlege, okay, Taufe ist ein motivierender Start. Hier vorne erzählt gleich jemand, wie er zum Glauben gekommen ist, geht ins Wasser, wird getauft, alle klatschen, alle freuen sich. So, wie sieht's aber dann aus in 2, 3 Wochen? Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in 2 Jahren? Ist dann der Glaube, hat er noch Fahrt? Hat er neu Feuer gekriegt? Ist er lebendig? Geht es richtig vorwärts? Oder ist vielleicht die Situation so, dass es ein bisschen lahm geworden ist, mühsam, vielleicht sogar träge oder sogar langweilig? Wenn ich jetzt gleich, ich will gleich mal durch die Reihe laufen, brauche keine Angst haben, aber ich weiß, hier sitzen eine ganze Menge Leute, die haben sich vielleicht vor 40 oder 50, sogar 60 Jahren taufen lassen. Manche vor 10, manche vor 4, manche vor 3 Jahren. Manche sitzen vielleicht hier, vielleicht sitzt du auch hier im Gottesdienst und sagst einfach, ich möchte mich gerne mal informieren. Wie läuft das denn überhaupt? Was glauben die Wiedenester Freikirchler? Wie funktioniert hier Gottesdienst? Wie denken die? Wie zeigt sich ihr Glaube? Was ist da wirklich dran? Vielleicht sitzt du aber auch hier als Teenager und sagst, meine Güte, ich finde die Gottesdienste so langweilig. Ja, das ist, ich ertrag's irgendwie. Und wenn meine Eltern mir wieder mal einen Schlag geben, dann tue ich das Handy mal wieder weg. Vielleicht ist das ja auch deine Situation. Und ich möchte am Anfang mal einfach euch mal mit einspannen, und zwar mit einer Frage. Waren wir das hier, Sebastian? So, einfach die PowerPoint mal. Ich mach mal. Nee, eins zu weit. So. Eine Frage an euch: Was muss ich tun, damit mein Glaube so richtig langweilig ist? Also ob ihr irgendeine Erfahrung, natürlich könnt ihr auch von anderen Leuten erzählen, nicht von euch, ne? Aber was ihr denkt, was muss ich machen, damit mein Glaube richtig langweilig ist? Hat irgendeiner eine Idee? Also einfach nur sagen, ich komme kurz und dann sagt er ein Stichwort, was er denkt.
Beke, komm, sag mal was, du bist ja hier ein Mann Gottes.
Ja, indem ich mich nicht mehr mit der Bibel oder mit Glaubensgrundsätzen beschäftige.
Ja, einfach. Herr Jäger.
Genau.
Es können bestimmt viele was sagen.
Ja. Aufhören zu beten.
Aufhören zu beten, richtig.
Stattdessen über alles meckern.
Okay, meckern ist ein gutes Rezept. Wenn du willst, dass dein Glaube langweilig ist, fang an zu meckern. Super. Wer weiß noch was? Genau. Mama Christel.
Nicht mehr zum Gottesdienst gehen,
genau. Eine Antwort aus der älteren Generation, richtig.
Alles in Frage stellen.
Genau, alles in Frage stellen. Okay.
Nichts mehr erwarten.
Nichts mehr erwarten, okay. Ach, dir fallen viele Sachen ein, ne?
Nicht mehr missionieren.
Okay. Okay, nicht mehr nach außen gehen, von deinem Glauben erzählen, ja. Gefällt mir besonders. Wer möchte noch was sagen? Okay, Norbert. Was denkst du aus deiner Erfahrung?
Gar nichts.
Man muss gar nichts machen, ne? Richtig. Ja. Super, ich gebe das Mikro mal wieder ab.
Das ist tatsächlich interessant. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir jetzt hier mal uns eine Stunde Zeit nehmen würden oder wir bilden kleine Gruppen und in kleinen Gruppen würden wir mal ein bisschen weiter kreativ denken, Brainstorming machen, was muss ich alles tun, damit mein Glaube so richtig langweilig wird, uns fallen eine ganze Menge Sachen ein. Ja, wir könnten sogar die Bibelschüler interviewen, was muss ich tun, dass Bibelschule langweilig wird, obwohl ich mich total drauf gefreut habe, jahrelang, und dann kann sogar Bibelschule langweilig werden. Wie kann das kommen? Und ich möchte euch in eine Situation mit reinnehmen. Als Jesus noch ziemlich zu Anfang seiner Wirkungszeit war und er hat schon viele, viele Leute um sich geschart. Viele Leute haben wirklich an seinen Lippen gehangen und gehört, dachte, wie der redet, was der tut, unglaublich. Und dann sind immer mehr die Fragen aufgekommen, wie gestalten wir denn überhaupt unser Leben, unser Glauben vernünftig? Und das, was damals zu der Zeit von Jesus ganz stark das Bild geprägt hat, der Menschen, wie so der Glaube funktioniert, das war so die fromme Führerschaft, die Elite, die Pharisäer. Die haben sehr stark das gezeigt, demonstriert, wie so richtiger Glaube läuft. Und da war die Situation, dass sie vor allen Dingen in der Öffentlichkeit sehr stark aufgetreten sind mit einem klar erkennbaren religiösen Verhalten. Das ist völlig klar. Das heißt, als guter Gläubiger halte ich mich sehr stark an die ganzen Ordnungen. Den Sabbat halte ich sehr genau ein, sehr genau. Die Situation war so, ich gucke ganz genau, wie die anderen Leute mich erleben, dass ich genau den religiösen Maßstäben entspreche. Das heißt, am besten ist, wenn du vor vielen Leuten betest, laut betest, und zwar so betest, dass die anderen merken, wie weise du bist und was du alles weißt über den christlichen Glauben oder über den Glauben an Gott. Oder wenn du Kollekte gibst, wenn du spendest, war das üblich, dann zeig den Leuten, wie viel du gegeben hast. Ja, dann bewusst spenden, sodass die anderen das mitkriegen. Und ein frommes Leben musste gesehen werden. Das war so der Stil. Und Jesus wusste ganz genau, das ist so eine Katastrophe. Wenn Glaube so gelebt wird und wenn das deutlich wird, dass das Glaube ist, dann dann ist es vorbei. Das geht völlig daran vorbei. Und ich kenne das aus Athen oder aus vielen, vielen Gesprächen mit Menschen aus dem muslimischen Hintergrund. Da ist der Startgedanke, ist christlichen Glauben, kann ich erstmal sehen daran, das sind Menschen, die gehen zum Gottesdienst. Das sind alles äußere Dinge, die ich sehe. Daran kann ich erkennen, dass irgendjemand jetzt, ich sag mal, zum Christentum konvertiert ist. Herzlich willkommen, Aji. Ganz viele Plätze noch frei. Und das ist die, das war damals die Situation. Und da überlegt sich Jesus, sagt, ich muss, damit meine engsten Freunde, die Leute, die mir, die wirklich auf mich hören, die ein offenes Herz haben, denen muss ich helfen zu verstehen, was wirklich christlicher Glaube ist. Ist es einfach nur die Konfirmation? Ist es nur das ganze Äußere, was ich tue? Oder ist es was anderes? Und da sagt er Folgendes, mitten in seiner ganz, ganz langen Bergpredigt. Kann man nachlesen in Matthäus 5, 6 und 7. Und er schneidet ganz, ganz viele verschiedene Themen an und kommt irgendwann auch zu dem Thema Gebet. Und als er zu dem Thema Gebet kommt, Kapitel 6, lese ich mal ab Vers 5, da sagt er für manche was sehr Überraschendes. Und er sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, und das kennen wir jetzt, die ganz bekannten Worte, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel auch geschieht. Ich will jetzt gleich nur den ersten Teil vom Vater unser nehmen. Ich möchte aus diesen paar Versen gerne euch mal ein paar Gedanken vorstellen, die ich für mich persönlich total faszinierend finde. Das erste, das Wesentliche deiner Gottesbeziehung findet für andere verborgen statt. Das heißt, dass das, was eigentlich Fundament deiner Gottesbeziehung ist oder meiner Gottesbeziehung, ist nicht das, was nach außen sichtbar ist, sondern das Fundament, sagt Jesus, das findet eigentlich im Verborgenen in deinem Zimmer statt. Mach die Tür zu und das ist deine Zeit mit Gott. Das ist das, dass du dich auf Gott ausrichtest, auf Gott hörst. Interessant finde ich das, weil ich bin persönlich nämlich auch ein Fan von laut beten. Ja, das wünsche ich mir auch für Herzberg und so weiter, eine Kultur zu schaffen. Natürlich bete ich laut. Ich bin auch dafür, meinen Glauben extrovertiert zu leben. Nicht persönlich, privat, keiner darf das mitkriegen. Darum geht es hier gar nicht. Es geht hier darum, und das hat Jesus im Blick, dass er merkt, was ist denn das Fundament meines Glaubens? Was ist meine tiefe Haltung innen drin? Und Jesus macht so deutlich, passt ja auf, macht das nicht so wie diese Heuchler. Damit meinte er die Pharisäer, da hat er direkt schon einen Tritt gegen das Schienbein wieder gekriegt, weil er diesen Satz hat fallen lassen. Er macht das deutlich, die Haltung, die ihr habt, ist nicht die, dass das, wie ihr das nach außen zeigt, das ist Kern eures Glaubens. Also, kurz gesagt, eine Religion leben. Äußerlich zeige ich, wo ich hingehe, zeige ich, was, welche Religion ich glaube. Das Entscheidende ist, war eigentlich, was in deiner Beziehung zu Gott stattfindet. Was persönlich, was still ist, was du in deiner, was du im Verborgenen mit Gott ausmachst. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Grundlage für alles andere. Das, was sichtbar wird nach außen, das ist die Folge von dem, was im Verborgenen passiert. Das Zweite, Jesus sagt, den plappere Gott nicht mit deinen Wünschen voll. Interessant ist, dass direkt da im Anschluss in diesem Zusammenhang steht, weißt du was, macht euch doch gar nichts vor. Die Heiden, also er meint ja damit die Leute, die Heuchler, die irgendwie religiös leben, da ist es in der Regel ist es so, die versuchen Gott zu gebrauchen oder zu missbrauchen, damit meine eigenen Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann war das eben üblich, ich bete und bete und bete und es geht die ganze Zeit um mich, was ich jetzt will. Das ist Inhalt meines Gebets. Und Jesus sagt, wisst ihr was, macht euch doch nichts vor, ihr glaubt doch eh, dass Gott alles weiß. Und was nervt ihr denn Gott mit dem, was er eh schon weiß und was du tausendmal wiederholst? Ja. Ich will jetzt extra keine Beispiele nehmen, ja, weil jeder von uns ganz viele eigene Beispiele hat, wie wir so beten. Und Jesus macht das deutlich, wisst ihr was, ihr nervt Gott mit euren eigenen Wünschen. Und diese Gebete, lasst es doch. Ja. Ihr sollt ganz anders beten. Und das finde ich erstmal einen spitzen Gedanken, plappere Gott nicht mit deinen Wünschen voll. Was er meint, ist nämlich Folgendes. Er sagt, macht nicht das, sondern Doppelpunkt. Jetzt sage ich euch, wie ihr beten sollt. Und dann kommt er nämlich darum zu der Aussage, es geht um Gottes Willen und nicht um deinen. Und das ist nämlich jetzt der Einstiegsgedanke nochmal für diese bekannten Einstiegsverse vom Vater Unser. Unser Vater im Himmel drückt die Beziehung aus. Unser Vater im Himmel. Dann dein Name werde geheiligt. Das heißt, eigentlich geht's um dich. Das ist nicht eine abstrakte Erklärung. Das kann man in Hesekiel im Alten Testament toll nachlesen. Da geht es eigentlich darum, das Volk Israel hat Gott beleidigt. Die haben gesagt, auf dem Label steht groß drauf, wir sind Gottes Volk. Und gelebt haben sie ganz anders, gar nicht nach Gottes Idee. Und dann haben sich andere Völker über Israel totgelacht, haben gesagt, guck mal, was haben die für einen schwachen Gott? Was haben die für einen schwachen Gott? Der schafft ja noch nicht mal, sein Volk im Griff zu haben. Ja, und das hat letztendlich Gott beleidigt. Und Jesus meint genau damit, dein Name werde geheiligt. Mit anderen Worten, das, wie ich mein Leben führe, wenn andere Leute mich dann sehen, kriegen sie Respekt vor Gott. Wenn andere Leben mein Leben sehen, kriegen sie Respekt vor Gott. Das meint das. Dein Reich komme. Für uns ist alle klar, dass Gottes Reich, Gottes Gegenwart in seinem Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht, dass da, wo Gott im Himmel ist, in seiner Gegenwart, eins zu eins das passiert, was Gott will. Da sind wir uns einig. Das ist für uns völlig klar. Das wird in Offenbarung 21, 22 wunderbar beschrieben, wie das geschildert wird, dass der Himmel ohne Leid ist, ohne Schmerzen, ohne irgendeine Irritation, ohne Konkurrenzdenken, ohne Krieg, ohne Hass, alles. Ne? Und da passiert eins zu eins das, was Gott will. Und jetzt sagt Jesus, wisst ihr was? Eure Aufgabe ist, wenn ihr betet, betet diesen Himmel auf die Erde. Betet das Gottes Willen, betet diesen Himmel auf die Erde. Dass hier auf der Erde das passiert, was Gott will. Das heißt, unterm Strich, das ist eben nicht hier so ein Schicksalsglaube, in dem wir leben. Es ist halt so nach dem Motto Inshallah, ja, irgendwie ist es so, das ist alles Gottes Wille, sondern auf dieser Welt passiert in vielen Bereichen tatsächlich nicht Gottes Wille. Und Jesus sagt, sonst müsst ihr das ja gar nicht sagen, Jesus sagt, er wünscht sich das, betet doch so, dass Gottes Wille auf dieser Welt passiert. Betet bitte so. Und dann fängt er damit an. Ich möchte zwei Beispiele geben aus dem Leben von Jesus. Einmal war das eine Sache, wo es vielleicht völlig klar war für Jesus sofort, wie er nach dem Willen Gottes beten konnte. Die Situation mit Lazarus, der gestorben war, ein enger Freund von ihm, kann man nachlesen in Johannes 11, ist in der Situation, seine Schwestern sind total traurig, die ganze Familie ist völlig verzweifelt, Lazarus ist nach einer Krankheit gestorben und Jesus kommt jetzt dahin und alle hoffen, dass Jesus, oder sind eigentlich traurig, dass Jesus viel zu spät gekommen ist, weil sie gehofft haben, dass er ihn wieder gesund macht. Und Jesus wusste ganz genau, was Gottes Wille war in der Situation. Er wusste ganz genau, dass diese Situation so war, dass er demonstriert, was Gott möchte. Und dann sagt Jesus nur Folgendes, guckt in den Himmel, wird das beschrieben, und bittet Gott, okay, jetzt bete ich, damit die Menschen erkennen, wer du wirklich bist, und sagt nur ganz kurze Worte, ruft in das Grab rein, Lazarus, komm heraus. Ganz kurzes Gebet. Jesus wusste, was Gottes Wille war. Und das kostet natürlich dann Mut, sowas zu sagen. Aber er war voll überzeugt, dass Gott da eingreift. Das war ganz klar. Eine zweite Situation im Leben von Jesus, die ganz anders war für ihn. kurz vor seiner Gefangennahme. Jesus ist im Garten Gethsemane, bittet seine engsten Freunde, für ihn zu beten, weil er wusste, jetzt wird es richtig schwer. Und dann entsteht richtig so ein innerer Kampf in der Stille von Jesus, wo er wirklich betet. Gott, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, das, was mit der Passion jetzt auf mich zukommt, mit meiner Gefangennahme, mit meinem Leiden, wenn das irgendwie geht, lass das doch bitte vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll passieren, sondern deiner. Und es wird berichtet, dass das so ein heftiger Gebetskampf war für Jesus, ja, dass wie Blutstropfen von seinem Schweiß runtergetropft ist und das nicht eben das einfache Gebet war, sondern das ist ein richtig starker Kampf für Jesus, den Willen Gottes tatsächlich auch zu tun. Ein richtig schwerer Kampf. Zwei Beispiele aus meinem Leben. Wir haben das eigentlich für uns zur Gewohnheit gemacht. Das heißt, wenn ich einen Impuls komme, wo ich denke, dass Gott das mir aufs Herz legt, dass ich das einfach tue. Und jetzt vor zwei Wochen standen wir bei der Startankstelle, waren am Tanken und die Kinder mit dem Auto, Regina, wir haben uns angeguckt und da kam ein ehemaliger Nachbar, den ich bestimmt schon, weiß ich nicht, 8 Jahre, 9 Jahre schon nicht mehr gesehen hatte, hier wo wir früher gewohnt hatten, aus der Nachbarschaft. Und richtig, ich wusste noch, das war damals so ein richtiger Sportstyp, ne? Rennrad, Joggen, also war richtig fit. Und er humpelte so zur Tankstelle. Und dann bin ich hin, habe ein bisschen mit ihm gesprochen, was los und so. Und erzählte sofort, dass er Arthrose hatte in beiden Knien und Katastrophe war und so. Und ich war gerade am Bezahlen, ja, und bin dann eben rein und dann sag ich, ja, alles klar, tut mir leid. Und dann bin ich rein, habe bezahlt und ich wusste ganz genau, Gott sagt zu mir, das war für mich völlig klar, bete für den jetzt. Bete für ihn. Und ich bin nachher zurück zum Auto. Regina und ich haben uns angeguckt. Wir wussten beide, ohne dass wir was sagen, was Gott an dem Punkt wollte. Dass ich da hingehe und sage, ich bete jetzt für dich. Ne? Und dann habe ich gedacht, na, ich muss schon sagen, das war für mich nicht schwer rauszukriegen, was Gott will. Es war nur schwer, das zu tun, was ich dachte, was Gott jetzt will. Ne? Und dann bin ich dann einfach hin und sage, weißt du, ich bin ja überzeugter Christ, weißt du ja. Und wir haben hier bei Herzwerk, reden wir viel darüber, wie Jesus damals geheilt hat und geholfen hat. Und ich würde voll gerne jetzt für deine Knie beten. Wäre das in Ordnung? Und er, ja, klar, gerne. Ne? Ich sage, jetzt hier, laut. Ja. Ne? Und dann habe ich dafür ihn gebetet. Ne? Und das war für mich so ein Punkt nochmal, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht schwer, zu wissen, was Gott da will. Das ist nur schwer, das zu tun, weil das aus einem Sicherheitsrahmen raus ist. Ich muss meinen sicheren Rahmen verlassen. Und das fällt mir schwer. Und andere Situationen sind so, wo ich wirklich überlege, ist das jetzt dann? Wir haben vor 2 Jahren entschieden mit unserem Hauskreis, wir wollen eigentlich nicht mehr nur ein Hauskreis für uns sein, sondern wir wollen mit unserem Hauskreis missionarisch, evangelistisch nach draußen arbeiten. Wir wollen gerne, dass Menschen von außen da auch ein Zuhause haben. Wir wollen gerne einfach Leute einladen. Und das war wirklich ein langer Prozess, wo wir überlegt haben, ist das jetzt dann oder nicht? Oder sind wir da aus dem Aktivismus hergetrieben oder nicht? Will das jetzt Gott? Wann ist ein richtiger Zeitpunkt? Und es ist wirklich eine schwierige Frage. Und es hat auch echt lange gedauert. Und jetzt, diesen Sommer haben wir gestartet damit. Und jetzt ist irgendwie allen, die beteiligt sind, ist völlig klar, das ist so offensichtlich Gottes Wille. Das ist so klar. War aber für uns ein richtig langer Prozess, wo wir überlegt haben, ist das was jetzt von der Sicht, von unserer eigenen Sicherheit loszulassen? Das wird anstrengend, das wird was kosten, wir brauchen eigentlich auch Regeneration, wir sind doch so viel für Gott unterwegs. Und diese Fragen mussten wir da irgendwie durchkauen und haben aber eigentlich jetzt gemerkt, das ist völlig klar. Und das war ein bisschen wie so ein innerer Kampf, um das rauszukriegen. Und ich möchte an dem Punkt einfach mal die Kurve kriegen zu uns, zu dir, zu deinem Leben. Ich möchte dich herausfordern, wenn du am Anfang mit überlegt hast, was macht Glaube langweilig? Was macht Glaube nicht lebendig? Was muss ich tun, damit mein begonnenes Interesse mit Jesus irgendwie erlahmt? Da haben wir gute Ratschläge bekommen. Wenn ihr nachher Kaffee trinkt und ein bisschen redet, euch fallen noch mehr gute Ratschläge dafür ein. Wenn ihr aber merkt, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte ja eigentlich, dass mein Glaube Fahrt gewinnt. Ich möchte, dass mein Glaube spannend wird. Ich möchte, dass mein Glaube so einen Jesu-Pulsschlag trägt. Dann heißt es eigentlich das, was Jesus uns gesagt hat. Dass wir uns nicht um uns drehen. Es geht nicht mehr um mich. Es geht wirklich nicht mehr um mich, sondern es geht um Gott. Es geht um Gottes Willen, dass ich mit meinem Leben darum bitte, dass Gott mit seinem, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben, in meinem Umfeld und dass ich mich davon einspannen lasse. Und das ist das Herausfordernde. Und das bedeutet tatsächlich, genau was Norbert gesagt hat, wenn ich nichts tue, wenn ich einfach in meinem Rahmen drin bleibe, auf meinem Stuhl sitzen bleibe, bildlich gesprochen, und einfach nichts tue, das Beste, damit das richtig zäh und langweilig und ohne Attraktivität wird. Und ich bin herausgefordert, von Jesus zu sagen, ich verlasse das, was mein Rahmen, mein sicherer Rahmen ist, und beginne zu beten, nicht was meine Wünsche sind, sondern beginne zu beten, was Gottes Wünsche sind, dass Gottes Wünsche in meinem Leben und durch mich und um mich herum geschehen. Und das ist spannend. Und das ist spannend. Ich würde das gerne so abschließen, dass ich euch mal mit herausfordere. Man kann ja schön über so ein Thema reden und sagen, ja, hat vielleicht recht der Markus, ne? Oder man könnte noch ein bisschen länger da was zu sagen. Ich möchte euch gerne herausfordern. Und zwar singen wir jetzt gleich ein Lied. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ein richtig starkes Lied, was uns auch mit auf die Taufe hinführt, ne? Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht hast du klare Sachen in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich weiß ich ja, was Gott will, aber es kostet dich was, das zu tun. Und das ist schwer. Es kostet dich vielleicht Mut. Vielleicht ist es ein versöhnendes Gespräch mit deinem Ehepartner oder mit jemand, den du schon lange kennst, wo du weißt, es ist eigentlich ist klar, was Gott will, aber bisher schiebe ich das vor mir her. Vielleicht ist es dieser Bereich. Oder vielleicht ist es ein anderes Thema, dass du merkst, das ist echt eine schwere Sache, wo du vielleicht mit deiner Lebenssituation als Single am Hadern bist oder wo du vielleicht in einer schwierigen Ehesituation steckst und überhaupt wirklich nicht weißt, was du machen sollst, vielleicht in einer beruflichen Entscheidung oder was auch immer. Oder in einem inneren Kampf, einen Wunsch, Wünsche Gott abzugeben. Vielleicht ist das deine Situation, das ist nicht so einfach schnell mal so gemacht. Aber ich wünsche mir, dass du für dich in deinem Leben eine Entscheidung triffst, eine Grundsatzentscheidung, wie Jesus uns das hier vormacht und sagt, nicht mehr das, was ich will, meine Wünsche, sondern deine Wünsche passieren in meinem Leben und dass du dich auf eine Entdeckungsreise machst. Und vielleicht heißt das für dich heute, dass du beginnst, so für dich eine Zeit einzubauen, eine ganz persönliche Stille mit Jesus. Dass du merkst, ich will mein Glaube auf mein Fundament stellen, wo keiner das mitkriegt, sondern zu Hause klären, dass ich nach Gottes Willen leben möchte. Ganz persönlich. Und dann kommen die anderen Dinge als Gehorsamsschritt nach außen. Wir machen es jetzt so, 2-3 Minuten machen wir eine, ihr könnt noch ein bisschen weiterspielen hier. Wir machen so eine Reflexion, Stille für euch zum Beten. Ich klicke noch mal ein bisschen zurück. Kannst du gerade noch mal, Sebastian? Genau. Genau, das Vaterunser. Vielleicht kannst du das für dich beten, wenn du merkst, das sind auch deine Worte, die deine Lebensausrichtung sagen. Und zu dem anschließenden Lied, wenn ihr anfangt, hier vorne zu spielen, dann stehen wir alle gemeinsam auf und singen das Lied. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wenn ihr hier vorne anfangt zu spielen, möchte ich alle, die sagen, ich möchte gerne ein Leben mit Jesus führen, was nicht gemütlich im Rahmen bleibt, sondern ich will, dass nicht meine Wünsche passieren, sondern Gottes Wünsche. Dass du einfach aufstehst oder wenn du richtig krass drauf bist, dass du aufstehst und dich in Gang stellst. Als so ein Zeichen, ich verlasse meinen Platz, das, wo ich sitze. Ich verlasse das, um deutlich zu machen, es soll ja nicht mehr das, was ich jetzt will, passieren in meinem Leben, sondern das, was Gott will. Und wenn wir dann mit dem gemeinsamen Lied anfangen, dann stehen einfach alle auf. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Ja, fühlt euch ganz frei. Ja, kein Druck, ist nur eine Hilfe für euch, als Zeichen festzumachen, alles klar. Ich will gerne in meinem Leben mutig das tun, was Gott will. Ich will gerne noch beten und dann ist einfach 2-3 Minuten Zeit für dich, für dein Gebet. Und wenn du magst, das als Zeichen nach außen auszudrücken. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns so sehr liebst. Und dir war das damals überhaupt nicht egal, wie die Menschen, die dich gut fanden, die dir gefolgt sind, die aufrichtig auch sich danach gesehnt haben, mit dir zu leben, wie sie ihr Leben führen. Und du hast ihnen das deutlich gemacht, dass es in ihrem Leben darum geht, in unserem Leben darum geht, nicht, dass wir unsere Wünsche irgendwie erfüllen, sondern dass das, was du willst, in unserem Leben passiert. Und das ist so gut. Und ich danke dir, dass das so motivierend ist, sich das vorzustellen, was das bedeutet, was das auch mit uns hier in Wiedenest bedeutet, wenn wir alle, jeder Einzelne, das tut in seinem Leben, was du möchtest, was das für eine Welle lostritt. Und ich gebe dir alle Ehre dafür, dass du einfach gut bist und voll vertrauenswürdig. Und ich danke dir, dass du mit deiner ganzen Barmherzigkeit unser Leben anguckst und uns wirklich rufst, dass wir dir vertrauen und sagen, das, was du willst, dass das in meinem Leben passiert. Und das ist ja so und so, so viel besser. Und dafür gebe ich dir die Ehre, Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.